Wer ist schon mal so ein Ding geflogen oder mitgeflogen? Jede Achterbahn war ein Witz danach. Ich fand Achterbahn immer langweilig, nachdem ich fliegen gelernt habe. Heute ist es wieder anders, weil es schon so lange her ist. Wenn man da so an der Winde ist und das geht, also die meisten, wenn man anfängt zu fliegen, dann wird man nicht von einem anderen Flugzeug geschleppt, sondern man wird quasi wie ein Drachen hochgezogen. Und das ist schon ganz schön heftig, wenn du das Gefühl hast, fast senkrecht so in die, also so dann nach oben zu steigen, und irgendwann kommt es an den obersten Punkt, wo du das Seil ausklingst und dann bist du frei. Das ist total schön. Und Looping auf der Achterbahn, im Flugzeug viel toller, aber es gibt viel schönere Flugfiguren, als ein Looping zu machen. Wenn man zum Beispiel so richtig Gas gibt auf 200 km/h, das Ding dann hochzieht, die Nase ganz hoch, und am Scheitelpunkt über den Flügel das abkippen lässt, dann hat man so einen Punkt der Schwerelosigkeit und schwebt dann so in dem Flieger, und dann geht es wieder rasend schnell runter. Also das war schon schön, einfach über allem zu schweben und zu fliegen. Aber ich will gar nicht so viel über das Fliegen erzählen, sondern ich habe am Anfang eine Frage, und diese Frage nehme ich ein bisschen noch enger mit rein. Ihr seid zweimal in dieser Predigt gefordert, nämlich jetzt am Anfang und am Ende. Ist dir bewusst, welche Kraft, welches Potenzial dir Gott gegeben hat? Und wo hast du das in diesem Jahr erlebt? Und ich lade euch ein, dass ihr euch ganz kurz zu zweit zueinander dreht und über diese beiden Fragen kurz mit euch miteinander austauscht. Ist dir bewusst, welche Kraft, welches Potenzial Gott in dich hineingelegt hat, und wo hast du das in diesem Jahr erlebt? Wendet euch mal kurz zu zweit einander zu und tauscht euch über diese Frage aus. Ist dir die Kraft Gottes bewusst, die Gott in dich hineingelegt hat, und wo hast du das in diesem Jahr erlebt? Ach, ich muss... Okay, das ist gut, dass ich einige miteinander im Gespräch sehe. Ich hoffe, ihr anderen, die ihr im Moment nicht miteinander im Gespräch seid, habt trotzdem was austauschen können. Ich kann euch sagen, warum ich das mache. Ich werde das am Ende auch wieder machen. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr am Ende nochmal eine Frage von mir bekommt. Weil, worüber ist letzten Sabbat hier gepredigt worden? Wer weiß es noch? Worüber? Letzten Sabbat? Der Volk hat gepredigt. 1. Mose 5, Vers 19. Wunderbar. Vorletzten Sabbat? Es ist gut, aber ihr müsst alle überlegen und nachdenken. Ich möchte gerne, das ist mein Anliegen, es ist, dass ihr nicht einfach nur zuhört. Ich möchte, dass ihr mitdenkt und dass es was macht mit euch. Weil, es ist in doppelten Hinsicht doof. Einerseits, Gott möchte, dass wir das, was wir hören, dass wir das auch umsetzen in unserem Leben. Und wenn ich irgendwo daran beteiligt bin, an dem, was ich höre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es umsetze und anwende in meinem Leben, größer. Und deswegen stellt euch darauf ein, am Ende kriegt ihr nochmal eine Frage, und die wird dann nochmal ganz praktisch werden. Ich möchte eine Geschichte mit euch zusammen anschauen, die im Markus-Evangelium steht, die einige Fragen aufwirft. Diese Fragen möchte ich aber zum Teil nur kurz behandeln, weil darin etwas mir ganz wichtig ist, was auch mit dem zu tun hat, was ich hier den Kindern erzählt habe. Markus 11 lade ich euch ein, aufzuschlagen. Ich lese ab Vers 12 erstmal, Verse 12 bis 14, und springe dann gleich weiter. Ich überlasse was aus zwischendurch. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, da hungerte ihn. Also wer Hunger hat, das ist Jesus, und sie, das sind die Jünger. Ich lese Markus 11 ab Vers 12, jetzt geht es ab Vers 13 weiter. Und er sah von ferne einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, da waren da nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Vers 20 geht's weiter. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm und sagt: Rabbi, sieh mal, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Darauf antwortet Jesus ihm: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und darum sage ich alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Bis hierhin. Erst einmal. Ich will kurz auf die Fragen eingehen, die der Text immer aufwirft. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Ist schon komisch, passt nicht so in das Jesus-Bild rein. Ich weiß nicht, was du so hast, aber eigentlich ist Jesus immer der Liebe predigt und hier verflucht er einen Feigenbaum. Und was kann der Baum dafür? Der Baum ist einfach ein Baum. Dass Jesus schlechte Laune hat. Ja, klingt so ein bisschen komisch, dass Jesus schlechte Laune hat, hat Hunger, ja, und will was zu essen haben. Kennen wir das Gefühl? Und da ist der Imbiss, sieht aus, als wenn er offen ist, aber gibt nichts. Ich verfluche diesen Imbiss aus und vorbei. Und der arme Besitzer geht pleite. Na, ist ja nur ein Baum. Aber trotzdem ist es komisch. Und dann steht da auch noch, der Imbiss kann gar kein Angebot haben, weil der hat noch nicht eingekauft, könnte man sagen. Ja. Der Feigenbaum kann keine Frucht haben, weil es ist nicht die Zeit der Früchte. Das ist also doppelt gemein. Verflucht den Baum und verflucht ihn dann auch noch, obwohl er eigentlich gar keine Früchte tragen kann, weil es ist ja gar nicht die Zeit der Früchte. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Jedenfalls, Feigenbäume sind ganz spannende Bäume, zumindest diese dort vor Ort. Die tragen dreimal im Jahr Früchte. Das hängt aufgrund der besonderen Art zusammen, wie sie befruchtet werden. Und Blätter hat der Feigenbaum im Sommer. Wir befinden uns aber, wisst ihr, um welche Jahreszeit wir uns befinden in dieser Geschichte? Wisst ihr, wann ungefähr von dem Kontext der Geschichte mit Jesus diese Begebenheit stattfindet? Kurz zuvor ist Jesus gerade eingezogen nach Jerusalem und hat sich als König feiern lassen. Wir sind also zur Passahzeit. Das ist das Frühjahr. Im Frühjahr haben Feigenbäume keine Blätter, weil sie sie erst im Sommer haben. Im Frühjahr gibt es Knospen, aber keine Blätter. Damit verhält dieser Feigenbaum sich auch ungewöhnlich. Weil wenn du, stell dir vor, du bist mitten im Winter und du siehst einen Apfelbaum auf einer Wiese und dieser Apfelbaum steht dort in einem dichten Laubkleid, so spätsommerliches Laubkleid, so wie die Äpfelbäume sind, wenn sie normalerweise Äpfel tragen. Was würdest du denken? Überall liegt Schnee. Und dieser Baum steht da mit richtig saftigen Blättern. Du würdest die Stirn runzeln wahrscheinlich, wie du das gerade gemacht hast. Ja. Genau, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wenn da schon so ein cooler Baum ist, der jetzt zu dieser Jahreszeit, obwohl das gar nicht hingehört, so aussieht, als wenn er Äpfel haben müsste und ich habe gerade Hunger, dann würde ich doch gerne Äpfel haben, oder? Und er hat nur Blätter, heiße Luft, das ist so unser Spruch, ist nur heiße Luft. Was der sagt zwar, dass er macht heiße Versprechungen, aber es ist nur heiße Luft, was hier kommt. Jesus macht nichts umsonst. Was er tut, will er etwas deutlich machen. Dieser Baum verhält sich nicht, wie sich ein Feigenbaum normalerweise verhält. Der ist irgendwie unnormal. Täuscht etwas vor, was er nicht vorgibt zu sein. Und Jesus macht hier deutlich, wie wir mit falschen Vorstellungen umgehen sollen. Und da haben wir schon auch was mit drin, wir sind mitten im Thema. Mir geht es heute darum, uns bewusst zu machen, welche Kraft Gott in uns hineingelegt hat mit unseren Vorstellungen, was wir uns vorstellen können und was daraus entsteht, was wir uns vorstellen. Und zwar in beide Richtungen. in positiv und negativ. Das Erste, was Jesus sagt, ist, wie wir mit falschen Vorstellungen umgehen sollen. Kirsten und ich, wir waren dieses Jahr auf einer Feier. Jedenfalls waren wir in Flensburg und haben dort die große, reiche Verwandtschaft von Kirsten auch getroffen. Und da gab es einen, ich glaube, das war dieses Jahr, ich bin aber, weil wir haben die so oft, dann war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Jedenfalls waren da alle Verwandten. Das war nicht dieses Jahr, weil wir haben, das muss letztes Jahr gewesen sein. Und es gab eine große Familienfeier und einer hat nicht dran teilgenommen, weil er eine schwere Grippe hatte, obwohl die eigentlich schon ziemlich abgeklungen war, als wir ihn dann doch gesehen haben. Einmal, als wir die Jungs abgeholt haben vom Übernachten. Und er so, fasst mich nicht an, damit ihr euch nicht ansteckt. Fasst mich bloß nicht an. Und ich höre das auch umgekehrt immer wieder. Oh, der hat eine Erkältung, rühre mich nicht an, damit ich mich nicht anstecke. Wenn du glaubst, dass du dich von jedem umherfliegenden Virus ansteckst, dann wirst du erleben, dass diese Vorstellung, die du im Kopf hast, sich für dich bewahrheitet. Jesus sagt hier mit dem Feigenbaum, wie wir mit falschen Vorstellungen umgehen sollen. Weise sie von dir. Ich kriege das immer wieder mit, dass Leute sagen, oh, gerade nehmen wir das Beispiel Erkältung, gib mir nicht die Hand, ja, ich habe Bazillenmutterschiff, bin ich. Also ich, ist mir egal, ich habe dich sonst dir die Hand gegeben und ich nehme dich in den Arm, weil meine Vorstellung ist, ich bin ein Kind Gottes, ich werde hier nicht jeden rumfliegenden Virus kriegen und Gott schützt mich und dann sage ich, komm, und dann nehme ich die Person in den Arm und meine Vorstellung ist, dass ich nicht angesteckt werde von jedem umherfliegenden Virus und ich erlebe, dass ich nicht angesteckt werde von jedem umherfliegenden Virus. Oder ein anderes Beispiel, wenn du im Radio hörst, Grippewelle geht um, ja, lassen Sie sich impfen, haben Sie sich schon impfen lassen, wirst du ja jedes Jahr immer wieder neu. Ich sage einfach, die Grippewelle geht um, aber die geht an mir vorbei. Ich bin nicht in dem Modus, dass ich von jedem Virus, der umgeht und von jedem, was mir erzählt wird, was rumfliegen soll, wovon ich krank werde, werde ich krank. Und ich werde nicht krank aufgrund solcher Dinge. Jesus sagt hier, wenn du solchen Vorstellungen konfrontiert wirst, die dem widersprechen, was in Gottes Wort ist, dann sag ihnen, sie haben zu verschwinden. Jesus macht es ganz deutlich, er verflucht den Feigenbaum. Nix hier, ja. Du bist ein Betrüger, du bist ein Lügner. Du machst falsche Vorstellungen, dass was sein sollte, was gar nicht ist, ja. Und jetzt ist Schluss mit diesen falschen Vorstellungen. Das sagt er ganz deutlich. Dinge, die Gott nicht will, die in deinem Leben schaden, sag ihnen einfach, ich bin ein Kind Gottes, und du hast keinen Anspruch auf mein Leben, bleib hier weg aus meinem Leben. Manchmal ist es dann so, Vers 14 ist ja, oder geht dann ja weiter, das ist ganz spannend, Vers 20, da kommen wir nochmal hin dann. Und früh am Morgen, als sie vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum dort von der Wurzel an verdorrt stehen. Manchmal ist es so, dass die Dämonen, die du verflucht hast, dass sie noch als vertrocknetes Gerippe rumstehen. Und sagen, es gibt mich aber noch, ja. Die anderen kriegen alle Grippe. Lass dich davon nicht irritieren, dass manches da noch rumsteht als Gerippe. Wir haben die Kraft, uns auf die Verheißung Gottes zu stellen und den Widerständen in unserem Leben zu sagen, dass sie keinen Anspruch auf uns haben. Und wenn sie dann immer noch in den Ecken rumstehen und sagen, es gibt mich aber noch, dann sag ihnen, du bist schon längst vertrocknet von der Wurzel an, du hast keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Das ist, wie ich es so verstehe, die erste Lektion aus diesem Text. Falsche Vorstellungen, sag ihnen, wenn du merkst, ich habe hier eine falsche Vorstellung in meinem Leben, weise sie aus deinem Leben davon. Dann heißt es weiter, und jetzt kommen wir zu der positiven Variante, weil die sind ja ziemlich verwirrt. Wie hast du das hingekriegt? Und dann sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Also Jesus fängt an zu erklären, wie das gekommen ist, dass er diesen Feigenbaum verflucht hat. Und das ist für uns auch nochmal jetzt eine ganz entscheidende Lektion. Es geht um das Thema, welche Vollmacht, welche Kraft hat Gott uns gegeben? Und es geht um die Frage, ich formuliere es erstmal so, glaubst du das? dass Gott das getan hat und damit verbunden ist, nämlich wie Jesus das Glauben in diesem Fall meint, kannst du es dir vorstellen, dass das auch für dich gilt. Und nicht nur vorstellen so als intellektuelles Konstrukt, sondern wirklich vorstellen bildhaft, sehen wir gleich noch. Habt Glauben. Dieses Habt Glauben wird in manchen Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. Ich weiß nicht, was ihr vor der Nase habt. Einige Übersetzungen schreiben wie meine, habt Glauben an Gott. Und andere Übersetzungen schreiben, habt den Glauben Gottes. Wer hat habt den Glauben Gottes in seiner Übersetzung? Da, du hast welche?
Neues Leben,
genau. Da steht, habt den Glauben Gottes.
Ihr müsst Gott ganz vertrauen.
Ihr müsst Gott ganz vertrauen. Das ist dann wieder habt Glauben. Ne? Also ihr habt gerade beide Varianten. Was hast du, Kirsten? Ja, beides ist richtig. Im Griechischen stehen nur drei Worte. Und ich kann diese drei Worte so übersetzen, dass es heißt, habt Glauben an Gott oder habt den Glauben Gottes. Ich glaube, dass beides auch wirklich, beide Sachen auch richtig sind. Dahinter stecken zwei Dinge. Wenn der Markus mich auffordert und sagt, habt Glauben an Gott, dann sagt er, entscheide dich, Gott zu vertrauen. Das ist übrigens ganz oft, wie ich Glauben definiere. Wenn mich jemand fragt, ich kann nicht glauben, Glaube ist als erstes eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ich entscheide mich, dass ich Gott vertraue. Ich entscheide mich, dass das stimmt, was in diesem Buch steht. Ich entscheide mich, dass ich Gott nachfolgen möchte. Und dann kann man es ja eben auch übersetzen, hab den Glauben Gottes. Und das finde ich ganz spannend. Gott lässt dich da nicht alleine mit deiner Entscheidung, sondern er sagt, wenn du sagst, ich öffne die Tür, an der Gott anklopft und ich also als Mensch antworte und öffne die Tür und du lässt Gott ein, dann will Gott deinen Glauben ganz stark machen. Es ist also beides. Ich entscheide mich, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und Gott will mir mein ganzes Vertrauen, also es will das in mir aufbauen und so richtig von innen her mich voll machen, dass ich seinen Glauben, sein Vertrauen in mir habe. Also er will mich ganz mit Glauben und Vertrauen beschenken. Und in diesem Zusammenhang sagt er, dass die Entscheidung und das, womit Gott uns beschenken möchte, ist, dass wir ihm voll und ganz vertrauen, dass das, was er jetzt sagt und was er grundsätzlich sagt, aber jetzt in diesem Beispiel, dass es auch stimmt. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Wie viele Berge hat Jesus schon versetzt? Wo hat er das schon demonstriert, dass er das gemacht hat?
Kein
Berg. Ewart sagt, Jesus hat keinen einzigen Berg versetzt. Wer stimmt Ewart zu? Es hebt keiner die Hand, Ewart, die trauen sich nicht. Wer sagt, wer glaubt, dass Jesus Berge versetzt hat? Da hinten ist eine Hand. Wo steht das? Silas? Schade, war zu spät. Jetzt haben nicht alles mitgekriegt. Also du hast erzählt, wie du erlebt hast, dass als du mit 19 Jahren zum Glauben kamst und genau, in Kleinberg. Danke für diesen Berg, das ist ein sehr guter Berg. Mir geht es aber um echte physische Berge noch. Wo lesen wir, dass Jesus echte physische Berge versetzt hat? Schüttel alle den Kopf. Ich mache das, wenn ich mit solchen Sachen, das ging mir ganz genauso und ich habe den Kopf genauso geschüttelt und habe gesagt, Jesus, wenn du das sagst, du redest doch nicht einfach, also ich meine, das ist genau richtig, was du sagst, ich denke, das stimmt hundertprozentig, das sind Berge, die wir befehlen sollen, sich ins Meer zu heben, aber ich glaube, dass Jesus das auch physisch, also real so meint und wenn er es real so meint, dann muss er doch wissen, wovon er spricht. Und ich habe einfach Jesus gefragt, Jesus, sag mal, hilf mir mal. Und dann habe ich gedacht, ja, Armin, du bist ja echt. Aber es ist so, Es ist so banal, aber es ist trotzdem so viel Power dahinter. Natürlich hat Jesus Berge versetzt. Denn in ihm ist alles geschaffen. Bei der Schöpfung. Der hat unendlich viele Berge versetzt, um diesen Planeten zu gestalten. Der weiß, wovon er redet. Der kann Berge versetzen. Ja, und das mag vielleicht lustig sein. Es ist aber gar nicht lustig. Immer wieder sich bewusst zu machen, wer sagt denn hier, dass wir Macht haben und wie groß die Macht ist. Jesus ist derjenige, der in der Lage ist, Berge zu versetzen, und er hat es bewiesen, dass er es getan hat.
Na komm mal zurück.
Ja.
Glauben an Gott. Und ich sage euch, zeigt mir ein Mensch, der Berge versetzt hat. Geht das?
Also ich kenne noch keine Geschichte davon, dass jemand einen physischen Berg versetzt hat, was nicht heißt, Ewart, dass es nicht schon geschehen sein kann. Das ist richtig, mir geht's.
Jesus gemacht hat bei der Erschaffung der Welt, da gebe ich Stimme dir zu.
Genau.
So wie es hier steht, wenn ihr Glauben habt, dann sage ich euch. Und ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand das gemacht hat.
Genau, was nicht heißt, dass es nicht geschehen sein kann. Du hast auch viele andere Sachen bis vor ein, zwei Jahren nicht gehört, Ewart, und staunst darüber, dass sie doch geschehen sind.
Was denn?
Dass Menschen geheilt werden, dass Tote auferweckt werden und
ähnliches.
Das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, dass du auch an viele andere Sachen nicht geglaubt hast und plötzlich mitgekriegt hast, dass sie doch geschehen. Und dass wir das jetzt im Moment noch keine Geschichte kennen, wo jemand einen physischen Berg versetzt hat, heißt nicht, dass es nicht irgendjemand gemacht hat. Was für mich aber wichtig ist, was Jesus als erstes sagen möchte, das ist die Macht und das Potenzial letztendlich, was im Glauben, in der Vorstellungskraft drinsteckt. Und er weiß, wovon er redet, weil er zumindest hat es schon gemacht. Und das finde ich für mich ganz wichtig. Was aber dann kommt, finde ich noch spannender, was Jesus hier zweimal sagt letztendlich. Also, wenn ich das glaube und es ausspreche, ich erlebe immer wieder, wenn du Gebete sprichst, wo du an oder Gebete hast, wo du auf die Vollmacht die stellen möchtest, die Gott dir gegeben hat, die Vollmacht, die Macht, dann musst du es aussprechen. Vielleicht auch noch aus einem Grund. Ich finde für mich etwas ganz Beruhigendes, da gehe ich jetzt nicht tiefer darauf rein, das ist nur eine Fußnote. Es gibt nur einen, der deine Gedanken lesen kann. Und wisst ihr, wer das ist, wer deine Gedanken lesen kann? Gott. Und wisst ihr, wer zum Glück nicht deine Gedanken, zumindest nicht direkt lesen kann, sondern nur indirekt? Der Teufel. Der kann das indirekt an dem, wie du dich verhältst, an dem, was du sagst, an dem, was du tust. Aber er kann es nicht so wie Gott. Diese Macht hat er nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir Dinge aussprechen, wenn es darum geht, Roman, solchen Bergen, die du genannt hast, zu sagen, dass sie weichen. Weil der Teufel muss hören, dass er das Feld räumen soll. Weil er deine Gedanken nicht lesen kann. Und das musst du ihm sagen. Du hast hier kein Anrecht. Darum ist es wichtig, dass wir Gebete in Vollmacht, dass wir sie auch laut aussprechen. Und nur so als Fußnote, da steht ja nicht, also wer zu dem Berg sagt, bitte lieber Berg, ich glaube, dass ich einen mächtigen Gott habe, also tu mir jetzt den Gefallen und heb dich jetzt hier weg. Also es wäre ganz nett, wenn du es machen würdest. Da steht, du sollst dem Berg sagen, verschwinde. So ganz kurz gesagt. Das ist etwas, was, denke ich, vielen auch sehr fremd ist. Eine Form des Gebetes, die Jesus hier nahelegt, ist, einen geistlichen Befehl auszusprechen. Befehlen in der geistlichen Welt, also zu sagen, tu das oder lass das ist eine Form des Gebets, nämlich des vollmächtigen Gebetes. Ich weiß nicht, wie weit ihr das schon praktiziert, aber das ist nicht so gängig. Also in der Regel danken wir Gott, wir loben Gott, wir sagen Gott Bitten, die wir so an ihn haben, aber befehlen, nicht Gott, aber den Feigenbäumen oder anderen Dingen um uns herum, das ist eher nicht so in unserer Gebetskultur. Aber Jesus sagt, ich soll zu diesem Berg sagen, Gott, du hast mir den Sabbat gegeben, ich will den Sabbat feiern, hier gibt es einen Widerstand und diesem Widerstand sage ich, verschwinde, damit ich dir so nachfolgen kann, wie du es möchtest. Mal ganz anders. Zumindest sagt Jesus das hier. Und dann passiert noch etwas Spannendes. Wenn du das Gebet ausgesprochen hast, dieses vollmächtige Gebet, dann steht da, zweifel nicht, sondern glaub, dass es geschieht. Und dann, also was du gesagt hast, dass das, was du gesagt hast, soll geschehen, dass du glaubst, dass es geschieht, und dann wird es werden. Das heißt mit anderen Worten, das wird hier gleich auch nochmal, ich lese den zweiten dann auch nochmal, darum alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Da sind wir in dieser Geschichte drin. Ja? Ich habe noch gar nicht so an Gott geglaubt, aber es ist, demonstriert das schön. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran gehabt, dass es gehen wird. Irgendwie werde ich fliegen. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht begriffen habe, dass es so teuer ist und dass es eigentlich von nach menschlichen Ermessen keine Möglichkeit gibt, dass ich jemals in so einem Flugzeug sitzen werde. Aber ich habe einfach geglaubt, ich werde mit 14 Jahren in so einem Flugzeug sitzen. Und es wurde. Bei Gott viel mehr als bei einfach einer kindlichen Vorstellung. Jesus sagt, auch wenn ich noch überhaupt nicht sehe, dass das, worum ich gebeten habe, geschehen ist, soll ich trotzdem daran festhalten und sagen, ja Gott, du hast gesagt, wenn ich nach deinem Willen und so bete, dann wird es werden und ich halte einfach daran fest. Ich habe mal eine krasse Geschichte von einer Frau gehört, die hat einen Kropf gehabt. Gibt es bei uns eigentlich eher weniger. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was so ein Kropf ist. Das ist eigentlich so eine Schilddrüsenfehlfunktion und dann wird die Schilddrüse immer größer und dann hat man so einen dicken Hals. Das hatten früher die Menschen, als man noch nicht wusste, wie man das behandelt, als es noch keine Jodmedikamentierung und Hormontabletten und all sowas gab. Und ganz früher auch war das häufig da, wo es kein Salz gab, wo also die Leute wenig Salz zum Essen hatten. Da war eine Frau in einer Gemeinde, die hatte einen Kropf. Und die haben für sie gebetet, dass der Kropf verschwindet und der Kropf war da. Die war aber völlig davon überzeugt, dass Jesus sie geheilt hat und stellt sich eine Weile später vor die Gemeinde mit Kopf und sagt der Gemeinde, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mich geheilt hast. Und die Gemeinde guckt so seltsam, wie vielleicht manche von euch auch gerade. Und das macht sie einige Zeit wieder, stellt sich vor die Gemeinde mit Kopf und lobt und preist Gott dafür, dass Gott sie geheilt hat. Und die Fragezeichen werden immer größer. Und es kommen dann schon Leute aus der Gemeinde zu ihr und sagen, das ist nicht gut, dass du da nach vorne gehst. Wir sehen doch alle, dass du den Kropf hast. Ja, und das stimmt nicht. Und dann ist sie nach Hause gegangen und hat gesagt, Jesus, die glauben dir nicht. Ich weiß, dass du mich geheilt hast und ich möchte, dass du denen jetzt zeigst, dass dein Wort stimmt. Wenn ich bete und so bete, wie du gesagt hast, dass es geschieht, und dass ich glaube, dass es geschieht und dass es auch werden wird. Und über Nacht war der Kopf weg. Und dann hat sie sich vor die Gemeinde gestellt und hat gesagt, das ist das, was hier drin steht in diesem Buch. Ich war ganz erstaunt, deswegen, wie Gott dieses Prinzip in gewisser Weise sogar schon in uns hineingelegt hat, ohne dass wir gleich im Geistlichen rum sind. Eines der Bücher, was ich jetzt gerade gelesen habe, das hat mich ganz fasziniert, weil man hat ein Experiment gemacht. Man hat 3 Versuchsgruppen gehabt und es ging darum, die Fingermuskulatur auf eine bestimmte Art und Weise zu trainieren. Die erste Gruppe hat das Training gemacht. Die zweite Gruppe hat gar nichts gemacht. Und die dritte Gruppe hat sich einfach nur vorgestellt, wie sie dieses Training macht. Die erste Gruppe hat nach einer gewissen Zeitperiode ihre Leistungskraft, ich weiß nicht, ob es um Geschick oder Leistung ging, um ungefähr ein Drittel gesteigert, um 33% gesteigert. Also man hat vorher Messungen gemacht, hinterher Messungen. Die zweite Gruppe, die nichts gemacht hat, wie zu erwarten. Die dritte Gruppe, die sich nur vorgestellt hat, diese Übung zu machen, hat ihre Leistung um 22% gesteigert. Gott hat gewaltiges Potenzial in uns hineingelegt. Und vielleicht noch eine wichtige Geschichte aus der Bibel. Jesus, eine von vielen, trifft diesen Kranken am Teich Bethesda, fragt ihn, willst du gesund werden? Und Jesus wusste, dass er seit 38 Jahren dort liegt und der Kranke sagt ihm, ich habe keinen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich hineinwirft. Und Jesus sagt ihm einfach, jetzt nimmst du deine Matte, faltest die zusammen, klemmst die unter den Arm und gehst nach Hause. Schluss jetzt. Wenn er sich das nicht hätte vorstellen können, der da liegt, der hätte ja auch sagen können, sag mal Jesus, Hast du mir nicht richtig zugehört? Ich habe dir doch eben gesagt, dass ich nicht kann. Und du sagst jetzt, ich soll jetzt aufstehen, meine Matte nehmen und gehen. Hier fängt es an, wenn du Glauben hast, wenn du dir vorstellen kannst, dass das, was Jesus dir sagt, stimmt, dann halte so lange daran fest, bis es passiert ist. Wenn er sich das nicht hätte vorstellen können, dass das, was Jesus ihm jetzt in diesem Augenblick sagt, stimmt, dann wäre er am Teich Bethesda gestorben und nie geheilt worden. Aber er hat sich vorstellen können, wenn Jesus sagt, obwohl er ihn gar nicht kannte, das ist ja ganz faszinierend, der wusste gar nicht, wer er ist, wenn der sagt, ich soll jetzt meine Matte nehmen und gehen, dann wird das wohl stimmen. Und hat seine Matte genommen und ist gegangen. Es fängt im Kopf an. Und das könnt ihr letztendlich auch. Wer von euch hat einen Beruf gelernt? Wer hat einen Beruf gelernt? Eine Ausbildung gemacht? Schon ein paar jedenfalls. Wer hat noch eine Ausbildung vor sich? Da sind noch ein paar, ja, die eine Ausbildung vor sich haben. Könnt ihr euch noch erinnern, ganz am Anfang, wie viel konntet ihr am ersten Tag in der Ausbildungsstätte? Wahrscheinlich nichts. Hier hast du den Besen, feg mal. Ja. Oder mitgehen mit dem Gesellen, einfach nur die Koffer tragen. Das waren so die ersten Aufgaben, die ich gemacht habe. Und nach 3 Jahren Ausbildungszeit? Wenn du dir nicht hättest vorstellen können, dass ich in dieser Zeit diesen Beruf lerne, hättest du ihn wahrscheinlich nicht erlernt. Du heißt, du hast im Kopf ein Bild gehabt, wenn ich das mache, ich gehe zu dieser Ausbildungsstätte, dann werde ich am Ende das können, was dieser Beruf erfordert, dass ich es können muss. Es fängt in deinem Kopf an mit deinen Vorstellungen. Kannst du dir vorstellen, dass das, was Gott sagt, stimmt? Und nochmal, das Spannende ist, Jesus sagt, ich soll glauben, so steht es 2-mal, sagt er mir, dass wenn ich das gebetet habe, dass es schon geschehen ist. Und ich sehe noch gar nichts davon, dass es geschehen ist. Aber wenn ich diesen Glauben habe, dann wird es geschehen. Wie kann ich diesen Glauben stärken? 3 kurze Punkte, wie ich diesen Glauben stärken kann, von dem Jesus uns hier sagt, dass wir ihn haben sollen. Und dann können wir Bergen sagen, dass sie sich hinwegheben, ob es echte Berge sind oder also geistliche Berge, Ewart, und noch viele andere Dinge tun. Das Erste ist, dass du deine Vorstellungen überprüfst. Welche Vorstellung habe ich denn überhaupt? Und es gibt ganz viele komische Vorstellungen in dieser Welt. Kim Jong-un in Nordkorea glaubt, dass die ganze Welt sein Feind ist. Obwohl er derjenige ist, der ständig da mit irgendwelchen Raketen rumspielt und sagt, ich hätte mal Lust, die irgendwo abzuwerfen und das mal auszuprobieren. Ja, kein Wunder, es sind irgendwie alle gegen mich. Ja, Achtung, Achtung, auf der A2 kommt dir ein Geisterfahrer entgegen. Einer? Hunderte! Oder ich habe neulich so einen kleinen Clip entdeckt. Wisst ihr, was Chemtrails sind? Also es gibt Leute, die ernsthaft glauben, dass wenn die Flugzeuge über uns rüberfliegen, die großen Düsenflugzeuge, dass da Chemikalien drin sind, die Amis da reingepackt haben, damit wir früher sterben. Die gehen dafür auf die Straße und demonstrieren sogar. War ein Interview mit den Leuten im Fernsehen und denkst irgendwie, hallo, ist da noch alles richtig da oben im Überstübchen? Ich nehme mal noch ein anderes provozierendes Beispiel. Komm, wir müssen gar nicht so weit weg sein. Ja? Es gibt Leute, die sagen, dieses Buch hier, was wir hier haben, das ist bestimmt vom Teufel. Und gehen dann hin. Ich weiß nicht, seid ihr mal in der katholischen Kirche gewesen? Jüngster Zeit irgendwann mal, in den letzten 1-2 Jahren? Es ist tatsächlich komisch. Ja? Der Einband hat die gleiche Farbe. Es gibt auch das Rot da drin. Und innen drin gibt es auch rote Seiten. Ja, siehst du, das haben wir der katholischen Kirche abgeguckt. Ja. Und dann gehen Sie hin, der Ewart hat heute ein Gebet vorgelesen. Wie fandet ihr das Gebet? Könntest du dir vorstellen, wenn es dir ganz schlecht geht und du weißt nicht mehr weiter, dass du dieses Buch hier aufschlägst und dieses Gebet liest? Und könntest du dir vorstellen, dass du Kraft daraus ziehst, wenn du dieses Gebet liest? Wenn dir alle Worte fehlen? Ich könnte mir das vorstellen. Ja, Leute, das Gebet ist im Herder Verlag erschienen. Der Herder Verlag ist ein katholischer Verlag. Oh Mann! Und so kann ich dann weitergehen, ja, und kann alles Mögliche finden, um zu sagen, Leute, wir werden verführt, unsere Führer sind alles Jesuiten und die wollen uns in sonst was hinbringen, ja. Und so kann nicht in meinen Vorstellungen irgendwas aufbauen. Leute, das ist ein cooles Buch. Ich finde es so schön, dass sie sich überlegt haben, wir packen sehr unterschiedliche Lieder rein, weil wir sind unterschiedliche Gemeinden. Wir packen traditionelle Lieder rein. Es sind auch Lieder der Väter mit reingekommen. Und wir packen auch ganz moderne neue Lieder rein, dass wir deutlich machen, wir sind eine vielfältige Kirche, eine Kirche, die nicht nur in eine Richtung läuft und wo man den Glauben auf unterschiedliche Art und Weise ausleben darf. Es geht nur darum, mit welchen Vorstellungen ich an das Buch gehe. Ich kann das sagen, wow, bloß nicht. Ja? Und ich kann sagen, wow, klasse, da hat jemand nachgedacht. Da sind Leute unter Gebet hingegangen und sagen, wir möchten ein Buch schaffen, was die Einigkeit verstärkt, das Miteinander. Das hängt ganz davon ab, welche Vorstellungen du hier oben hast. Und die erste wichtigste Sache, das umzusetzen, ist, deine Vorstellung zu prüfen. Und die entscheidende Frage ist hier, glaube ich, wenn Jesus sagt, ich soll zu Bergen sagen, dass sie sich hinwegheben, auch wenn ich nicht sehe, dass es geschieht, aber wenn ich einfach an diesem Glauben festhalte, dass es geschehen wird, glaube ich das. Ist das meine Vorstellung? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, stell es dir vor. Hab das Bild im Kopf, dass das geschieht. Ich nehme mal eine ganz, ganz einfache, eine Sache, wo ich habe euch schon ein bisschen erzählt, auch was ich geistlich arbeite. Ich möchte gerne, dass Gott mehr zu mir spricht, für andere Menschen, um ihnen etwas mitzuteilen. Und ich glaube, dass Gott zu mir spricht, um andere Menschen aufzubauen. Jesus hat ganz viel so gearbeitet. Die Frau am Jakobsbrunnen, das hatte ich schon erzählt, schon an anderer Stelle. Woher weiß er, dass sie 5 Männer hatte und der, den sie jetzt hat, keiner ist? Das hat ihm der Heilige Geist mitgeteilt. Das war der Schlüssel zu diesem Herzen der Frau, dass sie sich verändert hat. Woher wusste Jesus, was die Pharisäer dachten und wie er mit ihnen reden muss? Weil der Heilige Geist es ihm mitgeteilt hat. Und wir haben so viele Stellen, oder die Frau mit dem gekrümmten Rücken, von der Jesus weiß, dass sie schon seit 18 Jahren da von so einem Dämon gebeucht wird. Das wünsche ich mir in meinem Leben. Und in meiner Bibel steht zumindest in Apostelgeschichte 2, mit dem Heiligen Geist werden wir Träume und Visionen und prophetische Gesichter haben. Glaubst du das? Ist das auch deine Vorstellung? Zumindest steht es hier drin. Nur wie komme ich da hin? Ich muss es mir anfangen vorzustellen, dass Gott zu mir spricht. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dass Gott zu mir spricht, wird es nicht geschehen. So habe ich angefangen, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, dass ich sage, also mein letzter Gedanke ist, Jesus, sprich heute Nacht zu mir. Und seitdem ich das mache, kann ich mich plötzlich wieder an meine Träume erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meistens, jeder von uns träumt, aber wer kann sich erinnern an seine Träume? Seitdem ich das mache, fange ich an, meine Träume aufzuschreiben. War eine ganze Zeit lang kein einziger dabei, wo ich dachte, der hat was zu sagen. Ich fragte auch Gott, hast du was zu sagen durch den Traum? Und kommt nichts. Bis ich eines vor 2 Wochen nachts um 3 Uhr aufwache und einen Traum habe und denke, wow, der hat was zu sagen. Bin dann im Halbdunkeln zu meinem Schreibtisch getorkelt, ich schreibe das alles in meinem Computer auf, habe den angemacht, alles so dunkel wie möglich, also kein Licht an, ich kann zum Glück blind schreiben und habe dann so mit geschlossenen Augen dann noch so in die Tastatur geknattert und mich wieder ins Bett gelegt. Ich wusste nur, dieser Traum hat was zu bedeuten. Und als ich am Morgen aufwachte, hatte ich die Deutung. Und habe das jemand geschrieben, wir haben Freunde, die sind so alt wie wir. Und vor jetzt ungefähr 6 Wochen hat er erfahren, Krebs im Endstadium. 3 Kinder. Ich habe schon die ganze Zeit von Gott gehört, dass er nicht sterben wird. Und dieser Traum hatte etwas damit zu tun und das habe ich ihm dann geschrieben. Bin sehr gespannt jetzt, wie es weitergeht mit dieser Geschichte. Der erste Punkt ist, welche Vorstellung hast du? Glaubst du, dass das stimmt? Der zweite Punkt ist, fang an, es dir vorzustellen. Und der dritte Punkt, der ergibt sich ganz automatisch. Schwimmen lernt man nur im Wasser. Du kannst viel über Schwimmen lesen, du kannst viel über Schwimmen hören, du kannst zugucken, wie andere schwimmen. Aber wenn du selber schwimmen willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst ins Wasser. Das heißt, fang an, deinen Glauben in der Praxis zu leben. Es führt keinen Weg daran vorbei, wenn du dahin möchtest. Und lass dich nicht entmutigen, wenn das nicht gleich so läuft, wie du dir das vorstellst. Wenn ihr die Kinder seht, wenn die anfangen laufen zu lernen, das sieht sehr geschickt aus, ne? Also die könnten schon gleich einen Marathon laufen, so gut wie die das können. die lassen sich nicht entmutigen. Die fallen hin, die weinen auch, aber die stehen wieder auf. Ich bin fast fertig. Sehe die schon auf die Uhr gucken. Ich bin so fast fertig. Das heißt, wenn du anfängst, auf einem Weg zu laufen, den du vielleicht bisher noch nicht gelaufen bist, wirst du erleben, dass es nicht immer ganz glatt läuft. Lass dich davon nicht entmutigen. Jesus fügt noch einen letzten Vers hinzu und das ist wie noch eine Fußnote. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch der Vater in den Himmel ist, eure Übertretung vergebe. Nichts blockiert jedes Gebet mehr, als wenn du noch Groll in deinem Herzen hast. Offensichtlich war Jesus das ganz wichtig, noch hinzuzufügen. Hast du noch Groll gegenüber irgendeiner Person, bring das mit Gott in Ordnung. Wo es möglich ist, vielleicht auch mit der Person, aber auf jeden Fall mit Gott. Weil solange du noch irgend sowas hast, das werde ich dem nie verzeihen und das ist das für ein Vollpfosten und auf gar keinen Fall, kannst du vollmächtig beten bis zum Abwinken offensichtlich und es wird sich kein einziger Krümel hinwegheben und in eine Pfütze werfen. Das scheint Jesus sehr wichtig gewesen sein, das noch hinzuzufügen. Zu zweit wendet euch noch mal kurz zu und tauscht euch aus, was ist für mich der wichtigste Gedanke in dieser Predigt und was werde ich damit machen? Was ist für mich der wichtigste Gedanke und was davon oder was will ich mit diesem wichtigsten Gedanken machen? Freut mich, euch im Austausch zu sehen. Und ich wünsche mir, dass ihr wirklich was mitgenommen habt und das auch umsetzt. Noch ein allerletzter Gedanke und dann singen wir zusammen das Lied und werden danach miteinander beten. Es gibt in diesen Dingen eine sogenannte 72-Stunden-Regel. Wenn du dir etwas vorgenommen hast, solltest du es innerhalb von 3 Tagen umsetzen. Anfangen, einen ersten Schritt, einen allerersten Schritt. Und wenn es nur ist, dass du dir was aufschreibst dazu, oder dir einen Zettel an die Pinnwand machst oder was auch immer, einen allerersten Schritt machen. Weil in der Regel, wenn du es nicht innerhalb von 3 Tagen den allerersten Schritt in diese Richtung machst, wird es wahrscheinlich auf einer ganz langen Bank enden. Das passiert mir immer, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und ich sie nicht sofort beantworte. Lass uns singen und Gott loben. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht.